Also, herzlich willkommen hier in der Staatsreparatur. Heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich mit Benedikt Kaiser. Sein Buch hat mich, geben Sie mal eins hier, hat mich sofort an die Sowjetunion erinnert. Ich nehme mal an, das kommt auch aus sowjetischen Zeiten, das Bild. Der Hegemonie entgegen, und dieses Wort entgegen ist in diesem Mosaik wunderbar dargestellt, wie sich jemand dem Wasserdruck, den Damm entgegenstemmt. Dass es um Hegemonie bei unserem Kampf um das Überleben als Volk geht, ist klar. Was wir dabei machen können und wie wir das machen können und wie wir den Mut nicht verlieren, ich hoffe, dafür kriegen wir ein paar Antworten von Benedikt Kaiser.
Alles klar, danke.
Herzlich willkommen. Wir haben nachher hier die Möglichkeit, die Bücher käuflich zu erwerben, auch signiert. 24 Euro,
wie war das?
24 Euro kostet ein Buch. Okay, dann Bühne frei für Benedikt Kaiser. Diktiergerät läuft einfach so mit.
Alles klar. Super. Also bei der Diskussion da nicht, braucht keiner.
Und bei der Diskussion schreibt man ab.
Genau. Ja, also vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für den Raum, doch zahlreich erscheinen. Ich spreche heute über das Buch, wurde gebeten, eine kurze Lesung stattfinden zu lassen. Es wird aber jetzt keine Lesung, sondern ich werde eher ein paar Thesen aus dem Buch vorstellen, vortragen, zur Diskussion stellen. Und ich glaube, wir haben dann auch aktuelle Ereignisse, die wir dann in Kombination mit der Hegemoniefrage diskutieren können. Zum Beispiel den am Wochenende stattfindenden, beziehungsweise vergangenen Wochenende durchgeführten Gründungskongress der Neuen Jugend. Da wurde ich halt auch gefragt von einem Bundestagsabgeordneten, wie das im Hegemonialringen sozusagen zu bewerten sei. Und weil eben nur 15.000 Linke kamen statt 50.000, ob das quasi schon ein Signal oder ein Indiz dafür ist, dass die linke Hegemonie abgetragen ist. Ja, ist jetzt sehr speziell, aber zumindest kann man sagen, 15.000 ist nicht der Überhammer dafür, dass Gießen in diesem Städtenetz liegt zwischen Frankfurt am Main, Kassel, Gießen selbst, Marburg, was ja doch alles traditionslinke Bastionen sind. Dafür sind 15.000 dann vielleicht gar nicht so viel. Aber ich glaube nicht, dass man das nur an irgendwelchen Zahlenschiebereien festmachen sollte. Aber dazu dann später mehr. Fakt ist jedenfalls, Gießen hin oder her, dass es tatsächlich Risse gibt, Risse im Fundament der linken und auch linksliberalen Hegemonie. Hegemonie, das vielleicht nur kurz vorweg, wer mit dem Begriff im Alltag jetzt nicht so operiert. Hegemonie meint letztendlich Vorherrschaft, meint Dominanz, meint, dass man für bestimmte Positionen, für bestimmte Begriffe, für bestimmte Ideen, dass man da sozusagen einen Konsens abrufen kann. Das heißt, dass bestimmte Ideen eben tonangebend sind. So. Und im politischen Bereich hat vor allem Antonio Gramsci, ein italienischer Revolutionär, der im Buch immer präsent ist, weil ich ursprünglich vorhatte, ein Gramsci-Buch zu schreiben. Dann haben aber Philipp Stein, der junge Europa-Verleger, und ich festgestellt, dass ein reines Gramsci-Buch vielleicht nicht die Leserzahl findet, die man sich erhofft. Und dann haben wir einfach gesagt, dann weben wir Gramsci ein, aber machen kein reines Gramsci-Buch draus. Und wer Gramsci nicht kennt, in aller Kürze, es war ein italienischer Revolutionär der radikalen Linken, der von Mussolini in den Kerker geworfen worden ist, dort ja, im Wortsinne unschädlich gemacht worden ist, aus Mussolinis Perspektive. Der ist dort elendig zugrunde gegangen über die Jahre hinweg, hat auch viele gesundheitliche Leiden. Aber das Entscheidende an ihm ist, er hat die sogenannten Gefängnishefte geschrieben. Das waren über 3000 eng beschriebene Manuskriptseiten, in denen er, der Linke, sich gefragt hat, wie die äußerste Rechte in Italien überhaupt gewinnen konnte. Und da kam er eben dann zu Fragen der Hegemonie, zu Fragen des Alltagsverstandes, auch ein wichtiger Begriff bei Gramsci. Also so nach dem Motto, in aller Kürze hier an dieser Stelle verkürzt gesagt, ja, warum dachten die Italiener anders, als wir das dachten? Also warum kamen wir sozusagen mit unserer reinen Lehre an Lenin und an Moskau geschult? Dann sagen wir das den Arbeitern und dann wollen die das gar nicht hören. Sie wollen aber andere Dinge hören. Warum? Dann nennt er eben unter anderem emotionale Fragen. Ne, die Bindung an die Kirche, die Bindung an die Scholle, die Bindung ans Vaterland. Und dann untersucht er sozusagen die intellektuellen Grundlagen der italienischen Zivilisation und fragt er sich dann eben am Ende, warum haben ausgerechnet die Faschisten die Hegemonie erlangt und nicht wir selbst, wir als Linke. Und so kommt er dann letztendlich unter anderem eben zu seiner eigenen Hegemonietheorie, die tatsächlich, obwohl er ein Linker war, für alle politischen Richtungen offen ist. Libertäre können da was rausnehmen, Rechte können was rausnehmen, Linke aller Couleur können was rausnehmen. Das wurde auch von anderen Linken kritisiert an Gramsci, dass sozusagen seine theoretische Weltliteratur, dass die eben anschlussfähig ist in die unterschiedlichsten politischen Richtungen und dass das eben auch rege getan wird. Also dass die Ausschlachtung Gramsci sozusagen rege vollzogen wird. Und da wollte ich eigentlich mich auch daran beteiligen. Ja, Hegemonie, also Vorherrschaft des Linksliberalen oder jetzt Woken, wie man jetzt eher sagt, des Woken Establishments, die bekommt nicht nur Risse in Deutschland, in Österreich, in Teilen von Frankreich, sondern die bekommt auch Risse in den USA. Im Buch gehe ich zum Beispiel auch auf den Mord an Charlie Kirk ein, den ja die meisten hier vermutlich eh mitbekommen haben. Und dieser Mord, so spezifisch US-amerikanischen Verhältnissen ja auch geschuldet sein mag, in den USA ist doch nochmal alles ein bisschen anders als bei uns, auch in Polarisierungsfragen. Aber, ich glaube, Marvin Neumann hat ja hier gesprochen vor kurzem über Amerikanismus, da wird er das vielleicht erwähnt haben. Aber jedenfalls, dieser Mord an Kirk, der war ja nicht irgendwie so eine Art erster Mord von linken Kräften oder von antirechten Fanatikern. In Berlin zum Beispiel wurde 1992 bereits Gerhard Kaindl ermordet von linksextremistischen Tätern, war ein Republikanerfunktionär. Hat halt niemand in der Form drüber geredet, weil er natürlich auch nicht die mediale Resonanz hatte. Charlie Kirk war jemand, der hat eine konservative christliche Hegemonie in den USA aufgebaut oder geholfen aufzubauen. Kaindl hat in der Nachwendezeit operiert, wo die meisten Leute andere Sorgen hatten. Aber das ist eben ein Hinweis darauf, wenn Menschen in den USA, in Deutschland, anderswo, wenn linke Täter dazu übergehen, sich selbst zu radikalisieren, dann hat das meistens Gründe. Und in Deutschland gibt es diese Gründe auch bei der Hammerbande, die vielleicht auch der ein oder andere schon mal gehört hat. In Dresden wird gerade der nächsten Generation der Hammerbande der Prozess gemacht. Also linksmilitante Strukturen, die Jagd gemacht haben auf Rechte, auf radikale Rechte, auf vermeintliche radikale Rechte, die mit Hämmern auf die Füße oder Köpfe eingeschlagen haben, nachdem sie sie überfallen haben, sich zum Teil als Polizisten verkleidet, früh dann eingedrungen in die Wohnungen der Betroffenen und haben die Leute dann überwältigt und kaputtgeschlagen. Im Wortsinne. Aber warum haben sie das gemacht? Sie tun das nicht nur, weil sie eben kriminelle Menschen sind, sondern sie tun das auch, weil sie vermutlich merken, dass etwas in Gang gesetzt worden ist. Und was ist in Gang gesetzt geworden? Der Verlust der linken Vorherrschaft. Sie können nicht mehr alleine entscheiden in aller Radikalität, was sagbar ist, was tragbar ist, wo die Grenze nach rechts verläuft. Das entscheiden jetzt zum Teil zumindest andere. Das heißt, wenn wir der Hegemonie entgegengehen oder der Hegemonie des linken Lagers, wenn wir die bekämpfen, dann hat das natürlich Folgen, auch im linken Lager. Und die eine Option wäre, dass sich Linke fragen, und ich meine jetzt mit Linke sehr pauschal, alle Linke, von Mitte links bis links außen, dass sich Linke fragen, naja, warum haben die rechten Kräfte in Deutschland Zulauf von AfD und rechts darüber hinaus? Warum haben die das? Das wäre also eine Problemanalyse. Und dann könnte man umsteuern, zum Beispiel seine eigene Programmatik bearbeiten. Das hat ja die dänische Sozialdemokratie gemacht. Dänische Linke, nicht die radikale Linke, aber die sogenannte Mitte-Links-Sozialdemokratie, die hat dort eben einen rigiden Migrationskurs durchgesetzt, rigide zumindest für Mainstream-Verhältnisse, und sie hat auch begonnen, sozusagen patriotische Fragen mit sozialen Fragen zu vermengen. Das ist eine Möglichkeit, auf den Hegemonieverlust der linken Mitte zu reagieren. Das ist aber in der deutschen Sozialdemokratie sehr unwahrscheinlich. Das ist auch bei der deutschen Linkspartei unwahrscheinlich. Als ich das letzte Mal hier sprach, ging es ja noch um das BSW auch am Rande. Da war das BSW ja auch noch so eine Art linksvernünftige Restoption, dass sich vielleicht im Wagenknecht-Lager sozusagen so eine innerlinke Opposition zur Mehrheitslinken bildet. Mittlerweile sind wir auch klüger und wissen, ist auch abgesagt. Das heißt also, die Linke in Deutschland hat sich eigene antifaschistische Fallen gebaut, aus denen sie gar nicht so leicht rauskommen können. Ja, anders eben als die dänische Sozialdemokratie, anders vielleicht auch als linke Parteien in Ostmitteleuropa, die sich nicht so antinational auch äußern. Aber bei der deutschen Linkspartei, auch bei der deutschen Sozialdemokratie, kann ich mir das nicht vorstellen, dass die auf Hegemonieverlust mit einer Korrektur ihres Kurses reagieren, sondern die werden sich eher radikalisieren im Sinne eines antifaschistischen Furors. Wobei eben die Hammerbande sozusagen dann der radikale extreme Ausläufer ist. Und das heißt natürlich nicht, dass jeder Sozialdemokrat das gut findet, was sie dort tun. Mit Sicherheit nicht. Aber es sind eben unterschiedliche Verzweiflungstaten. Es sind Signen sozusagen einer Zeit, in der eben das, was über viele Jahrzehnte als normal vorausgesetzt worden ist, Linke bestimmen den medialen Kurs, Linke bestimmen über Gewerkschaften, über NGOs etc., das sogenannte zivilgesellschaftliche Vorfeld, Linke bestimmen eben, was die AfD darf oder andere Rechte dürfen oder nicht und so weiter und so fort. Und das bekommt Risse. Das ist nicht mehr so. Und das ist jetzt eben dieser Doppelcharakter, wenn man sagt, man geht oder man kämpft der Hegemonie entgegen. Also wir kämpfen gegen eine bestehende Hegemonie des linken und linksliberalen Lagers, aber zugleich laufen wir auch unserer, in Anführungszeichen, dazu komme ich gleich, unserer Hegemonie entgegen, also im Sinne von Nah- und Fernziel. Wir sehen sie am Horizont, ob es wirklich mal eine konservative, freiheitliche, rechte Hegemonie in Deutschland gibt, sei mal dahingestellt, die Ereignisse bleiben offen, aber zumindest nähern wir uns mehr, als es vor 3 Jahren, vor 7 Jahren oder vor 15 Jahren vorstellbar war. Und das muss man sich auch vergegenwärtigen. Ich war letzte Woche in Wien bei der FPÖ-Stiftung, die sich auch gefragt haben, naja, AfD, wie geht es da jetzt weiter? Und da hat ein anderer Referent dann gesagt, naja, die AfD, ja, das wird jetzt auch eine Altpartei, Oligarchisierungstendenzen und so weiter und so fort. Und das mag auch zum Teil alles stimmen. Aber man muss ja mit dem arbeiten, was man hat. Und so weit, wie die politische Rechte in Deutschland jetzt ist, war sie seit Jahrzehnten eben nicht mehr. Was nicht heißt, dass alles gut ist oder dass alles gut wird. Aber man muss eben trotzdem konstatieren, dass der Hegemonieabbau, also der Abbau der Vorherrschaft der Linken und Linksliberalen, immer stärker wird und auch immer besser wird. Und ich sagte ja uns in Anführungszeichen, naja, natürlich ist dieses uns sehr vielfältig. Ne? In einem anderen Buch spreche ich da von der Mosaikrechten. Das heißt, man hat verschiedene Steine, die ergeben ein Gesamtbild. Die AfD ist der übergroße Stein in der Mitte. Außenrum gibt es andere Steine. Die Steine müssen nicht alle zueinander passen, die müssen auch nicht übereinander liegen oder sich sprichwörtlich in den Armen liegen. Aber diese Steine erfüllen alle ihren Zweck im Kulturbereich, im Gewerkschaftsbereich, im Vereinsbereich, im Bereich der Aktivisten, im Bereich von Sport. Es gibt ganz unterschiedliche Betätigungsfelder, auf denen linke Hegemonie bestand oder besteht. Und auf allen Feldern, das erklärt sich, glaube ich, von selbst, muss man auch dieser Hegemonie etwas entgegenstellen. Und das ist natürlich das Einfache, das schwer zu machen ist, weil man kann natürlich nicht von oben herab sagen, ja, linke Hegemonie schaffen wir jetzt ab, so, so und so. Aber man kann natürlich sagen, dass vielleicht Berlin oder Köln nicht, aber dass im Rest der Republik, zumal im Osten, immer mehr möglich wird, weil Stein für Stein größer wird. Und das hat sich nicht nur gezeigt bei den Corona-Protesten, das hat sich nicht nur gezeigt bei den Energieprotesten, das zeigt sich nicht nur an der Wahlurne oder in den Wahlabsichtserklärungen namens Umfragen. Es ist tatsächlich etwas ins Rutschen geraten. Und in dem Buch diskutiere ich diesen Streitbegriff Rechtsruck, ob wir den haben, ob wir den nicht haben, ob wir den stärken sollen, ob wir den nicht stärken sollen. Ich glaube, ich kann in aller Kürze dazu sagen, dass wir natürlich einen Rechtsruck brauchen, dass der Rechtsruck auch legitim ist, weil man natürlich auch bedenken muss, dass wir so viele Jahrzehnte Linksliberalisierung haben und Linksruck haben, dass ein Rechtsruck erstmal überhaupt nicht bedeutet, dass das Land nach rechts driftet, sondern es bedeutet erstmal nur, dass man linke Entwicklungen erstmal korrigiert. Und hier scheiden sich dann vermutlich die Geister, wie weit es gehen soll. Ulf Poschardt, der Herausgeber der Weltgruppe, also Welt, Bild, Welt24, Business Insider etc., hat letzte Woche in der Welt einen Artikel geschrieben, wo er eben bemängelt hat, aus seiner Mitte-Sicht, dass es eben schwierig ist, letztendlich diese Hegemoniekämpfe, weil nur noch links und rechts sozusagen um Hegemonie kämpfen und die Mitte ist verflogen. Ja, der Politikwissenschaftler Thomas Biebricher spricht da von der Magie der Mitte. So, und diese Magie der Mitte, die in Deutschland ja lange Bestand hatte, die wurde aber einerseits abgetragen nach links, weil eben die linken Kräfte sich durchgesetzt haben, und andererseits hat die Mitte eben auch keinen kämpferischen Pol. Also wer kämpft für die Mitte, außer Ulf Poschardt in seinem Podcast? Das macht halt niemand. Warum? Weil die Mitte auch keine Idee mehr ist in polarisierten Zeiten, für die es sich zu kämpfen lohnt. Die Mitte hat nichts anzubieten. Und deswegen ist natürlich der Rechtsruck die korrekte Forderung. Und deswegen hat aber Ulf Poschardt natürlich trotzdem recht in der Sache. Er mag das bedauern, ich mag das begrüßen. Aber der entscheidende Aspekt ist, dass wir Zeiten entgegenlaufen in diesen Hegemoniekämpfen, in diesen Kämpfen um kulturelle, mediale, politische Vorherrschaft, in denen es eben nicht mehr darum geht, dass man vielleicht sagt, Mitte links oder Mitte rechts und die Vernunft liegt immer dann das Maß und Mitte, so nach dem Motto, sondern wir erleben eine Zeit, in der alles zugespitzter wird. Es ist nicht mehr wie bei Thatcher oder wie bei Merkel, so nach dem Motto, there is no alternative, da ist keine Alternative, sondern es gibt jetzt Alternativen. Und die Alternative gibt es rechts, aber die Alternative gibt es auch links. Wir dürfen nicht vergessen, auch die Linkspartei hat ihre Rückkehr gefeiert. Die wurde auch schon totgesagt. Jetzt ist sie wieder da mit Reichenegg, Schwertner und Co. Warum ist sie da? Na, in Berlin brauche ich es hier niemandem der Berliner zu erklären. Drängende Fragen, abseits auch der Migration, werden von denen einfach, egal wie man zu den Inhalten steht, aber strategisch wird das einfach auch klug bespielt. So, Mietenfragen, Eigentumsfragen. Fragen, wie kann ich mir eine Wohnung noch leisten als junger Berliner oder als zugezogener Nicht-Berliner, wie auch immer. Aber der entscheidende Aspekt ist, von links und rechts kommen jetzt mittlerweile mehr Offensiven und mehr Andrang und mehr Zuspruch, auch in der Jugend, als eben in der Mitte, weil in polarisierten Zeiten Mitte langweilig ist. So, So, und wir haben Krisenzeiten, eine Krise ist noch nicht gelöst, kommt schon die nächste. Und da fangen eben immer mehr Menschen, eben auch in Westdeutschland, an, nach Alternativen zu suchen. Oder zumindest erstmal an den bestehenden politischen Hegemonien zu verzweifeln oder zumindest zu zweifeln. Und das ist die Grundvoraussetzung für jeden grundsätzlichen politischen Wandel. Weil wer zufrieden ist mit allem, wer seine Schäfchen im Trocken hat, wer denkt, es geht schon alles so gut weiter, der sucht keine Alternative, der ist auch nicht ansprechbar für eine Alternative. Aber es werden immer mehr Menschen in Deutschland unzufrieden, wenden sich ab. Gramsci sagt dann sozusagen, die Abwendung von dem Alten ist aber noch keine Hinwendung zu etwas Neuem. Und das gilt damals wie heute. Wenn man beim AfD-Beispiel bleiben möchte, die AfD hat jetzt, glaube ich, gestern war die neue Umfrage, 27% bundesweit. Der Stammwähleranteil darunter wird immer größer, aber dennoch ist ein großer Anteil der Wähler immer noch AfD-nah, weil er enttäuscht und wütend ist über die Politik anderer. Das heißt, das Versagen anderer macht zornig und dieser Zorn findet dann sein Subjekt in der AfD. Und die AfD verdient sozusagen erstmal Lorbeeren, die sie sich selber aber noch gar nicht verdienen musste. Und das ist sozusagen ein anderer Zweig innerhalb meines Buches, der etwas polemisch vielleicht manchmal ausfällt, aber wo es darum geht zu sagen, wie vermittelt man dem Funktionärsapparat, also sprich allem so über der Kreisebene oder in Berlin oberhalb der Bezirksebene, wie vermittelt man den Funktionären, die jetzt von Erfolg zu Erfolg eilen, Klammer auf, ohne immer viel dafür zu tun zu müssen, Komma, manche machen trotzdem viel, Klammer zu, wie eilt man von Erfolg zu Erfolg, ohne die Bodenhaftung zu verlieren, ohne zu begreifen, dass die Euphorie, die da ist, die soll man auch nicht bremsen, aber man muss sie eben füttern mit Substanz. Und das ist sozusagen der kritische Part an diesem Buch oder der kritische Teil an diesem Buch, dass diese Substanz nicht irgendwie beliebig herbeigewünscht werden kann, sondern das muss schon jeder eigentlich selber tun. Die Parteistiftung, da brauche ich heute nichts dazu ausführen, das habe ich beim letzten Mal gemacht, wird es nicht leisten. Die Jugend wird es vielleicht leisten. Zumindest ist es da noch nicht verloren, während die Stiftung, die parteinahe Stiftung der AfD, die ist verloren, die ist in ihrer Art und Weise nicht reformierbar. Das kann man vielleicht in der Diskussion vertiefen. Aber ich glaube schon, dass in der Jugend ein Potenzial zu einem Hegemoniewechsel Richtung Rechtsruck ist. Richtung natürlich moderaten Rechtsruck, nicht übertrieben. Warum? Ganz einfach. Wenn wir uns die Sozialisationsprozesse anschauen, von vielen AfD-Funktionären in der Spitzengarde oder in den ersten drei Reihen, dann sind das natürlich oft Biografien, die stark in sogenannten Altparteien geprägt wurden. Die waren dann teilweise 30, 40 Jahre in der CDU, was keine Schande ist. Es ist sogar dann zu begrüßen, wenn die dann austreten. Schwierig wird es dann erst, wenn sie sozusagen ihr Verständnis von Politik, ihr Verständnis von Parteivorfeldzusammenarbeit, ihr Verständnis von Kooperationsbereitschaft etc. pp., ihr Verständnis auch von Inhalten, Westbindung und andere Fragen, wenn sie ihr Verständnis sozusagen dann in die neue Partei tragen. Ich habe das im Buch eben diese christdemokratische Traumatherapie genannt, wo eben Personen, die in der Union zum Beispiel, aber auch in der FDP oder in der SPD, die in diesen sogenannten Altparteien gescheitert sind und dann versuchen, über AfD-Ticket sich selbst nochmal zu zeigen, ich kann es doch, ich habe doch ein Mandat und eigentlich machen wir jetzt die Politik, die Union sich nicht getraut hat. Wir sind die Union der 2000er oder wir sind die Union der 90er. Da streitet man sich dann vielleicht. Aber im Grunde muss klar sein, dass die AfD und auch ihr politisches Vorfeld, die außerparlamentarische Rechte, gar keine CDU der 90er oder 2000er ist, sondern eine Alternative zu dieser damaligen Union, weil die damalige Union zur heutigen Union geführt hat. Und eine AfD, die sozusagen einen Funktionärspool hat, der heute die CDU der 90er und 2000er retrospektiv affirmiert und retrospektiv sozusagen zu etwas Erstrebenswerten erklärt, der muss ja damit rechnen, dass sein eigener Weg dann auch dorthin führt. Weil Merkel war ja kein Betriebsunfall der Geschichte, sondern eine Person, die höchste demokratische Legitimität innerhalb der Union erreicht hat, mit Spitzenergebnissen, mit einem klugen Netzwerken, mit klugen Personalentscheidungen und auch an den Schlüsselstellen dann mit dem nötigen Nachdruck. So. Also sie hat letztendlich innerhalb der Christdemokratie ein hegemoniales Netzwerk aufgebaut, ohne vermutlich jemals eine Zeile von Gramsci gelesen zu haben. Aber das ist sozusagen eine Hegemoniefrage, die nach innen gerichtet ist. Also es gibt immer die Hegemoniefrage nach außen. Das ist die Frage, wie trägt man die linksliberale Vorherrschaft ab? Aber es gibt auch eine Hegemoniefrage im Inneren. Und die ist sozusagen das, was etwas diffiziler ist, etwas heikler ist. Weil natürlich auch mittlerweile eine Gegenöffentlichkeit entstanden ist, was ich begrüße und was ich auch in höchstem Maße sogar lobe, die breiter gewachsen ist. Früher gab es irgendwie Junge Freiheit, Sezession oder noch rechts davon ein paar Blätter oder liberal-konservative Blätter. Aber jetzt gibt es über Apollo, über NIOS, über Tichys Einblick. Es gibt eine große Unzufriedenheitsmedienlandschaft aus dem bürgerlichen, freiheitlich-liberal-konservativen Spektrum. Und die Arbeit, die die leisten, ist ja insofern auch extrem wichtig, weil sie eben viele Menschen aus der bestehenden Mitte-Links-Hegemonie herauslösen und ihnen sozusagen zeigen, bei Tichys Einblick vielleicht durch Analysen, bei News vielleicht durch Videos und Talkformate, wie auch immer. Ist ja gut, dass es eine Arbeitsteilung gibt. Und die zeigen den Leuten eben, ja, das sind Probleme. Die Probleme berichtet die GEZ-Presse nicht, darüber berichtet die Mainstream-Presse insgesamt nicht. Wir berichten darüber und wir schaffen sozusagen eine Gegenöffentlichkeit. Und das, keine Frage, ist ein unglaublich wichtiger Bestandteil im Rahmen der Gegenhegemonie zum linken Lager. Aber es birgt eben auch gewisse Fallstricke. Denn den Unionsapparat, den ich angesprochen habe, der auch in der AfD sehr stark ist, der fühlt sich natürlich dann hingezogen, näher, habituell, aber auch ideologisch weltanschaulich, zu den Erklärungen, die man bei News beispielsweise anbietet. Und ich will nicht leugnen, dass es da verdienstvolle Journalisten gibt, die hervorragende Arbeit machen. Aber bei News gibt es natürlich trotzdem eine Agenda, eine Art Weißwaschung der Union zu betreiben, wenn sie denn mitspielt. Und meine Befürchtung ist, und das diskutiere ich auch in dem Buch ausführlicher, und ich möchte, dass es noch ein paar lesen, deswegen sage ich nicht alles, aber die Befürchtung ist natürlich, dass dann Symptombekämpfer sich durchsetzen. Das heißt, die Probleme, die im Wesentlichen auch mit einer christdemokratischen Verfallspolitik in Deutschland zusammenhängen, ob das die Migrationsfrage ist, Kernkraftausstieg, also Energiewende vereinfacht gesagt, das Zulassen linker Hegemonie überhaupt ist, das sind ja alles auch christdemokratische Verantwortungsbereiche gewesen. Und wenn dann Teile zumindest eben von News und Co. die Union weißwaschen oder zumindest es versuchen, dann ist das höchst gefährlich, weil Metapolitik, also der Kampf um den vorpolitischen Raum, ist eben der Schlüsselbereich. Also da, wo Meinungen geprägt werden, werden dann auch politische Entscheidungen irgendwann getroffen. Und jetzt in der letzten Ausgabe einer liberal-konservativen Zeitung, der Preußischen Allgemeinen Zeitung, da wurde dann darüber geschimpft, dass jetzt selbst Dobrindt, selbst der konservative Dobrindt, einen linken Sozialdemokraten zur Bundeszentrale für politische Bildung gebracht hat. Also zu einem millionenschweren Konstrukt. Die Bundeszentrale kennt vermutlich die meisten Anwesenden. Das ist ja im Endeffekt eine Bildungsmaschine. Über Broschüren, über Bücher, die subventioniert sind, gehen sie in die Schulen, in die Ausbildungsstätten, in die Unis etc. Und da ist jetzt eben in Dobrindts Amtszeit jetzt eben ein linker Sozialdemokrat dazugekommen. Sören Ring oder Rix. Wie auch immer, darum geht es nicht. Der entscheidende Punkt ist, da wurde dann gesagt, und das ist eben klassisch liberal-konservativ, nicht nur für die Preußische Allgemeine, sondern auch klassisch für News, Apollo und andere, das ist ja naiv oder das ist irre. Das ist völlig absurd, dass ein Konservativer das tut. Nein, Dobrindt, wie alle anderen Christdemokraten auch, wissen eben, dass es eine linksliberale Medienhegemonie gibt und da wollen die keinen Ärger. Und sie fügen sich dieser Linie in Zweifelsentscheidungen. Sie fügen sich dieser Linie, wenn es, genauso wie die Familienunternehmer im Übrigen, sie fügen sich dieser Linie, wenn der mediale Gegendruck so groß wird, dass er nicht mehr auszuhalten ist. Ja, also das heißt, Kemmerich-Wahl damals. Ja, das ist eine Hegemoniefrage. Kemmerich-Wahl, wer es nicht mehr weiß, in Thüringen, FDP-Ministerpräsident, ganz kurze Zeit nur, wurde gewählt von einer parlamentarischen Mehrheit. Könnte man jetzt als klassischer Konservativer sagen, Thema abgehakt, die Mehrheit steht. Wir wissen alle, es ist nicht passiert. Nicht nur Merkels Anruf aus Südafrika, dass die Wahl rückgängig gemacht werden muss, war ausschlaggebend, sondern vor allem, nach meinem Dafürhalten, vor allem ausschlaggebend war, dass die linksliberale und linke Arbeitsteilung erschreckend gut funktioniert hat. Ob das Gewerkschaften waren, ob das Antifa-Gruppen waren, ob das grüne, klimabewegte Gruppen waren, wer auch immer. Der Druck, der damals auf Kemmerich und auf die Christdemokraten in Thüringen eingeprasselt ist, und Thüringen ist jetzt wahrlich nicht Berlin, aber selbst in diesem konservativen Thüringen, selbst in dem grünen Herzen Deutschlands, selbst dort war es so, dass der Druck der linken Hegemonie dazu geführt hat, dass ein FDP-Ministerpräsident von Höckes Gnaden nicht durchsetzbar war. Aber die Christdemokratie, von der FDP ganz zu schweigen, weil die sind jetzt irrelevant geworden oder noch irrelevanter geworden, aber die Christdemokratie lernt daraus nicht. Sie lernt daraus nicht, sie baut keine eigenen konservativen Netzwerke auf, die der linken Hegemonie entgegengesetzt werden. Nein, die Christdemokratie ist die personifizierte Mitte. Sie kippt dorthin, wo sie von anderen Hegemonialkräften hingeschoben wird oder gestoßen wird sogar. Und die Linken stoßen halt. Ich meine, das ist kein Recht, das die zu stoßen, aber da muss man eben nachdrücklich drücken. Und zwar durch politischen Druck, durch kulturellen Druck, durch medialen Druck. Die Gefahr, die ich aber eben sehe, und deswegen habe ich dieses News-Beispiel angesprochen, die Gefahr, die ich sehe und im Buch entsprechend diskutiere und einordne, ist die, dass man, wenn man eben den Zusammenhang der Sache nicht sieht, wenn man nicht sieht, dass die Probleme, die wir haben, seit Jahrzehnten dreuen, dass es ein langer Anlauf war zur heutigen Lage, sondern wenn man nur ein, zwei Stellschrauben drehen möchte, dass man dann eben so eine Art Empörungsblase bespielt, die auch erfolgreich bespielt, für NIOS vielleicht mal lukrativer, mal weniger lukrativ, dass daraus aber keine Befähigung zur Politik erfolgt, sondern wie so eine Art Ventil funktioniert. Also Druck ablassen, Populismus, hau drauf. Aber was kommt danach? Akteure wie NIOS, nicht alle Journalisten, die dort arbeiten, aber Reichelt und Co. zumindest, bedienen sozusagen ein Ressentiment, das immer stärker wächst, das immer größer wird. Es ist aber am Ende ein diffuses Unbehagen. Die Linken, die Grünen, ab und zu mal der Merz. Aber der entscheidende Schritt in einem Hegemonialkampf, und das führe ich im Buch ausführlicher aus, der entscheidende Punkt in einem Hegemonialkampf ist eigentlich, Menschen wieder auch zu politisieren in solchen Krisensituationen. Das heißt, nicht zu glauben, wenn man da 10 Euro spendet und wenn man da News live schaut und sich darüber aufregt und darüber empört und dreimal am Tag gegen das Gendern spricht, dann würden sich die Dinge sozusagen regeln und dann muss man nur darauf hoffen, dass die AfD und die Union die Brandmauer abtragen und dann wird sich alles wieder richten. So wird es eben nicht kommen. So wird es nicht kommen, selbst wenn die Brandmauer abgetragen wird. Abgesehen davon, dass ich glaube, dass es der AfD ganz gut tut, dass die Brandmauer noch steht, weil man, nach meinem bescheidenen Einschätzen nach, noch gar nicht über das Personal in der Breite, in der Fläche, aber auch zum Teil zumindest in der Qualität, weil man darüber gar nicht verfügt und die Union einen vermutlich in Grund und Boden koalieren würde. Aber das ist ein anderes Thema. Der entscheidende Aspekt hier ist nur, Hegemonie setzt voraus Leidenschaft und Engagement. Gramsci hat es ein bisschen hart gesagt, dass er parteiische Menschen schätzt und unparteiische Menschen, auf Deutsch gesagt, zum Kotzen findet. Er hat von Hass sogar gesprochen. Das ist natürlich in der damals aufgehitzten 20er, 30er Jahre Atmosphäre zu verorten. Aber ein Wahrheitskern ist da schon dran. Man kann in solchen Zeiten schlechterdings nicht mit dem gespreizten Finger aus dem Talkshow-Studio oder wo auch immer kommentieren und daraus politisch nichts folgen lassen. Also man kann das schon tun, aber man bleibt dann relativ wirkungslos. Das nennt man letztendlich Hyperpolitik. Also ein belgischer Politikwissenschaftler, Anton Jäger, hat diesen Begriff geprägt. Und Hyperpolitik meint letztendlich die stetige Kultivierung von Empörung. Und es muss nicht rechts oder links sein, es kann in unterschiedliche Richtungen gehen. Die einen empören sich eben über den AfD-Aufstieg, die anderen empören sich über Massenmigration, die nächsten empören sich über den Klimawandel. Jeder empört sich. Aber was erfolgt aus dieser Empörung? Also kann man sozusagen aus diesem diffusen Gefühl des Unbehagens, aus dieser Hyperpolitik, aus dieser permanenten Nachrichtenflut, auf diesem permanenten Reizüberflutungsalltag, kann man da Ruhe reinbringen? Und kann man die Menschen wieder in Anführungszeichen vergemeinschaften, das heißt zusammenbringen in der realen Welt, abseits der Internetblasen, abseits der Online-Konsumangebote, damit die wieder selber mutig werden, politisch werden, befähigt werden, die politische Wende sozusagen zu erstreiten. Und zwar nicht nur im Parteirahmen. Wir wissen alle, AfD kann nicht alles sein, sondern, das sieht man ja auch in Kemmerich und Co., wenn die AfD eine parlamentarische Mehrheit hätte, dann würde es ja nochmal ganz anders ausschauen als damals, anno dazumals, unter Kemmerich in Thüringen. Anders gesagt, wenn die bei einem FDPler, bei einem Unternehmer, bei einem sehr klassisch marktliberalen Herren wie Kemmerich schon so durchdrehen und schon so eine Maschinerie aus Zorn, Wut und Hass mobilisieren können, freisetzen können, in Thüringen, was passiert dann erst, wenn das mal in Berlin, Hamburg oder anderen Metropolen Westdeutschlands, aber auch Ostdeutschlands wie Leipzig oder so passieren wird? Und darauf nur zu reagieren, mit einem reinen Parteibegriff, so nach dem Motto, die AfD ist jetzt der Baustein, den muss man schützen, nach rechts Kantenschere, in die Mitte Anpassungsbereitschaft, das wird nicht funktionieren. Die Mehrheit der linksliberalen Hegemonie, die zwar Brüche bekommen hat, aber immer noch relativ zumindest stabil steht, ob das in den Öffentlich-Rechtlichen ist, in den Gewerkschaften, in den Kirchen, da besteht die linke Hegemonie ja noch, oder linksliberale Hegemonie, die ist ja nicht weg. Sie bekommt Risse, okay. Aber diese Hegemonie wird nicht abgetragen durch Wahlerfolge. Dann müsste eigentlich ein gewisser Hegemonialkampf schon erfüllt sein. Das heißt also, Wahlerfolge sind eigentlich, oder Regierungsbildungen sind eigentlich die Folge von Hegemonialkämpfen im sogenannten Vorfeld. Das klingt jetzt abstrakt, konkreter gemeint. Erst wenn die Stimmung reif ist für die politische Wende, kann eine Partei, die daran anknüpft, das dann auch abrufen. Den Konsens abrufen, die Hegemonie sozusagen nutzen. In Österreich, bei der FPÖ, sehen wir konstruktiv, kritisch, was passiert, wenn die Regierung sozusagen zu früh kommt. Das mag jemand in der Partei immer nicht hören, weil für einen Parlamentarier kann es ja gar nicht zu früh kommen. Dafür kandidiert man ja, dass man Regierungsverantwortung bekommt. Aber mit ein bisschen kritischer Distanz und einem skeptischen Blick darauf muss man sagen, in Österreich kam die FPÖ, also die Freiheitliche Partei, zu früh in Regierungsverlegenheit. Warum? Die gesellschaftliche Stimmung war dafür überhaupt nicht reif. Sie hatten zwar über 20% etc., Kittel war noch nicht da, es war noch die Vor-Kittel-Ära, aber die FPÖ war personell noch nicht reif dafür und die Gesellschaft, die sogenannte Zivilgesellschaft, war dafür auch noch nicht reif. Der Ibiza-Skandal war ja nicht der einzige Haken, an dem die FPÖ aufgehängt worden ist, sondern es war ja wirklich eine breite Ablehnungsfront, auch durch die Medien verstärkt, aber auch eben durch die arbeitsteilige Vorfeldgesellschaft oder die linksliberale Vorfeldstruktur bedingt, dass die FPÖ sich eben nicht durchsetzen konnte. Und das ist eben ein Punkt, wo ich persönlich skeptisch bin, aber zugleich auch insofern noch hoffnungsfroh, als dass das mit der Jugend sich jetzt ändert, dieses Verständnis, nämlich, dass der größte Fehler, den die AfD machen kann auf diesem Feld, zu glauben, es liege nur an der Brandmauer. Und wenn die weg ist, dann funktioniert's. Die Linken haben noch viele andere Asse im Ärmel. Und eine Union, die sich irgendwann hinter der Brandmauer vortraut und koaliert, die macht das dann nicht ohne Hintergedanken. Die macht das dann vermutlich, wenn der Leidensdruck groß ist, wenn sie es machen muss. Aber selbst dann wird sie natürlich das nicht zu den Bedingungen der AfD tun. Das Problem, danke, ist ja nett. Das Problem ist aber, und das ist wirklich ein Problem, was ich auch versuche im Buch sozusagen einzuordnen, das Problem ist natürlich, dass man mit einer derlei Argumentation schwer zu Menschen vordringt, zu Verantwortungsträgern auch vordringt, die gerade von Erfolg zu Erfolg rauschen. Wenn es schlecht läuft, und das ist eben dieses österreichische Beispiel, wenn es schlecht läuft, dann setzen die Leute Mechanismen in Kraft oder in Fahrt, die eben auch Selbstkritik beinhalten. Die FPÖ hat ja massiv daraus gelernt. Die FPÖ, Kickl zum Beispiel, Herbert Kickl, der Parteichef der FPÖ, der geht jetzt zum Beispiel, wenn er Grundlegendes zu sagen hat zur Politik, dann geht er als erstes zu Auf 1. Das ist dieser alternative Nachrichtensender in Österreich, der aber zum Teil auch online in Deutschland natürlich Sendungen bringt. Egal, wie man zu Auf 1 steht oder nicht, der eine mag es wieder mögen, der andere nicht, das ist völlig egal. Aber Kickl macht so Kleinigkeiten und die macht er gut. Also, dass man einfach sagt, als erstes Medium gehe ich dann eben nicht, bei uns wäre es der Spiegel, in Österreich vielleicht Profil oder in Österreich der österreichische Rundfunk, bei uns ARD, sondern man geht erstmal zu den Leuten, wo man davon ausgehen kann, man kommt zu Wort, man hat eine Öffentlichkeit, eine Teilöffentlichkeit, die eben politisch auch offen ist für diese Ideen und man stärkt damit ja auch die Medien, weil selbst die Mainstream-Medien ja dann daraus im besten Fall zitieren müssen. Das ist ein ganz, ganz kleines Beispiel im Hegemoniekampf, wie auch Politiker in Verantwortung oder bald in Verantwortung, wie Politiker ihr Schärflein dazu beitragen können, die Gegenöffentlichkeit, die gegenhegemonialen Kräfte zu unterstützen. In Deutschland ist das noch optimierungsbedürftig, aber jetzt auch nicht aussichtslos. Aber das sind so Dinge, dass die FPÖ in Österreich eben immer wieder aus Rückschlägen lernen musste. Die Frage ist, wie viel Zeit hat aber die AfD zu lernen? Wenn die Brandmauer jetzt weg wäre, die vermeintliche linke Hegemonie ist weg, also nicht weg, aber zumindest innerhalb zwischen CDU und AfD, steht die linke Mauer nicht mehr. Was dann? Dann sind trotzdem noch die Schulbuchautoren linksliberal oder Linke. Dann sind trotzdem noch universitäre Strukturen da, die undurchdringlich sind für Konservative, auch für Rechtsliberale, für Richtig-Rechte und so weiter und so fort. Und das heißt, diese reine parlamentarische Fixierung, die ich bei vielen Mandatsträgern, vor allem im höheren Alterssegment, ist jetzt kein Generationenkonflikt, aber ich nehme es eben öfters dort wahr, diesen Glauben daran, wir brauchen nur das Ergebnis, dann brauchen wir die und die gesprächsbereite Person bei der Union und dann regeln wir die Dinge. Nein, das hat bei der FPÖ auch nicht funktioniert. Die hatten einen gültigen Koalitionsvertrag, die hatten Ministerien, die hatten gute Ministerien, aber in der Praxis gingen die eigentlichen Hegemoniekämpfe, die eigentlichen Deutungskämpfe dann richtig los. Nicht nur in den Medien, auch in den Apparaten, also in den Staatsapparaten, in den Verwaltungen, erste, zweite Reihe der Verwaltung, also gerade auch dort, wo viele politische Beamte saßen. Und die Frage, die ich in dem Buch stelle, ist eben, macht man sich darüber Gedanken? Und mein Eindruck ist, subjektiv, aber im Buch ist natürlich immer subjektiv, mein Eindruck ist nein. Die Gedanken haben sich viel zu wenig gemacht. Die letzten 10 Jahre, von 13 Jahren oder 12 Jahren AfD-Existenz, hätte man sich mit genau diesen Fragen auseinandersetzen müssen. In Seminaren, in intensiven Schulungen, in Diskussionen. Man kann ja unterschiedliche Ansicht zu den Themen sein. Aber das findet nicht statt. Man glaubt irgendwie, das ist wie eine Art self-fulfilling prophecy. Das wird dann schon laufen. Und Österreich zeigt, so ist es eben nicht. Und deswegen bin ich auch so froh, dass in Österreich eben dieses Mosaikkonzept, auch dort gibt es Optimierungsbedarf überall, ne? Politik ist nie perfekt, sonst wäre es keine Politik. Aber in Österreich hat zumindest dieser Lerneffekt stattgefunden. Man braucht Stiftungen, man braucht kulturelle Vereine, man braucht Sport, man braucht sportbegeisterte junge Menschen, die wiederum andere junge Menschen kennen und auch vertraten und vernetzen. Man braucht Bildungseinrichtungen, Verlage, Zeitungen, man braucht alles. So. Und in Deutschland ist das noch in den Kinderschuhen oder steckt das noch in den Kinderschuhen. So zumindest mein Eindruck. Das heißt also, die gute Nachricht ist, Poschardt hat recht, die Mitte wird es nicht richten. Die skeptische Nachricht ist aber die, wenn es die Rechte richten will, muss sie qualitativ und quantitativ eben besser werden. Und das geht nach meinem Dafürhalten eben auch einher mit einer konstruktiven Hegemonietheorie, aus der heraus dann eine Hegemoniepraxis werden kann. Das heißt, wenn ich Dinge analysiere, wenn ich auch meine Parteileute, ich glaube, die AfD hat jetzt über 70.000 Mitglieder, man muss den Menschen auch vermitteln, warum welche Inhalte wie stehen. Es reicht nicht zu sagen, da sind mir irgendwie zu viele nicht-europäische Zuwanderer, den Kernkraftausstieg möchte ich nicht, und dann einfach sich abzutun, wie es teilweise nach meinem Dafürhalten getan wird, ja, das waren die Grünen. Ja, mit Verlaub, die Grünen hatten in der Geschichte Deutschlands, auf bundesrepublikanischer Ebene, nie mehr als 14,7% bei einer Bundestagswahl. Nie mehr als 14,7%. Und trotzdem sind sich vermutlich die meisten Anwesenden hier einig, dass unsere Gesellschaft, gerade in den Großstädten, sehr grün geprägt ist. Ja, und das ist das beste Beispiel dafür, dass die Grünen das eben nicht alleine über den elektoralen, über den parlamentarischen Weg erreicht haben, sondern ganz zentral, indem ihre Ideen, ihre Standpunkte, ihre Positionen, auch ihre Begriffe, ihre Themen in der gesamten Gesellschaft zirkuliert sind. Vom Evangelischen Kirchentag über selbst Gewerkschaften, die nicht rebellieren gegen den Abbau des Automobilstandorts Deutschland, sondern wo selbst dann irgendwie Spitzenfunktionäre der Automobilindustrie eben über Klimawandel oder Klimagerechtigkeit etc. sprechen. So. Das heißt also, man braucht gar nicht. Das ist nämlich der Einwand, der dann immer kommt. Auch darauf gehe ich im Buch ein. Der Einwand ist dann ja immer so nach dem Motto, ich sage es jetzt mal hier sehr polemisch verkürzt, ja, 51% ist doch irreal. Also müssen wir die Union, müssen wir uns an die Union annähern und uns zum Beispiel von Höcke trennen oder von Helfferich trennen oder von wem auch immer trennen. Das stimmt überhaupt nicht. Natürlich würde es stimmen, wenn man davon ausgeht, man braucht unbedingt die absolute Mehrheit. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Keine Frage. Aber ein Land zu verändern, da reichen auch 20, 25% im Deutschen Bundestag, wenn man eben in der Zivilgesellschaft, im Vorfeld, in all den Bereichen, wo eben Politik nicht offensichtlich stattfindet, aber unterschwellig, subkutan, doch immer stattfindet. Ob das der Stammtisch ist, über den sich Konservative viel zu lange lustig gemacht haben, abschätzig, ob das der Sport ist, Fußball, Stadien, was auch immer. Überall dort wird Meinung geprägt, ob man das will oder nicht. Und das ist auch ein Punkt. Man kann der Hegemoniefrage nicht ausweichen. Gestern hat der von mir sehr geschätzte Felix Menzel, Pressesprecher der sächsischen AfD-Landtagsfraktion, das Buch rezensiert für seinen Blog Blaue Narzisse und hat dann kritisiert, naja, aber wenn man jetzt sozusagen die linksgrüne Hegemonie abprägt und dann eine eigene konservativ-rechte Hegemonie setzt, also sprich, wenn man möchte, dass in der Gesamtgesellschaft oder zumindest in einer relativen Mehrheit der Gesamtgesellschaft positiv gesprochen wird über Familie, Volk, Tradition etc., dann müsste man ja selbst ideologisch werden. Dann müsste man ja selbst sozusagen auch Standpunkte im Zweifelsfall auch in einem Meinungskampf durchfechten. Und das widerspricht, nach Felix Menzels Ansicht, dem konservativen Prinzip der Neutralität des Staates. Und ich schätze Felix als Mensch sehr, aber ich glaube einfach, er hat nicht gemerkt, dass wir 2025 haben. Die Neutralität des Staates mag ein konservatives Urprinzip sein und sie mag auch in Preußen wurzeln. Und ich schätze Preußen sehr als Idee und Preußen auch als ästhetische Referenz etc. Aber wir leben halt 2025 und was wir vorfinden, ist halt nicht Preußen. So. Und die Neutralität des Staates ist erstrebenswert, mag sein, aber sie ist irreal. Überall, wo Menschen in Krisen politisch handeln, haben sie auch Standpunkte. Und wenn wir die Besetzung des Bundesverfassungsgerichts sehen, die urpolitisch ist, die natürlich überwiegend auch wieder christdemokratisch bis linksliberal ist, dann kann ich doch nicht schwärmen von einer Neutralität des Staates, die de facto einfach nicht mehr existiert. So, jetzt würde er mir natürlich entgegnen, naja, aber die Neutralität des Staates müssen wir uns doch als Ziel setzen. Ja, als Ziel kann man sich vieles setzen. Ich glaube nur, dass man auch einen Trugschluss aufsetzt, gerade in diesem polarisierten frühen 21. Jahrhundert, wenn man glaubt, wenn man den Leuten mitgibt, den eigenen Leuten mitgibt, dass das zu machen ist. Wie gesagt, man kann es gut oder schlecht finden, das ist Meinungssache, das ist in Ordnung. Aber rein strategisch halte ich es nicht für realistisch. Weil auch die AfD und auch konservative patriotische Szenerie wird, wenn sie politische Handlungsmacht bekommt, wenn sie Verantwortung bekommt, natürlich braucht sie dann für große Reformen und für den großen Wandel, braucht sie dann eigene ideologische und weltanschauliche Maßstäbe. Zurück zur Neutralität, dafür brennt kein Jugendlicher. Dafür tritt niemand der Generation Deutschland bei und opfert seinen bürgerlichen Ruf oder vielleicht sogar seine berufliche Perspektive. Da braucht man schon Ideen, die darüber hinausgehen. Wenn man dann Das ist sozusagen mein Konsensangebot in die Richtung der klassischen Konservativen, da ich ein sehr konsensorientierter Mensch bin. Und wenn man, wenn, also bitte, wenn man die linke Hegemonie zurückgebaut hat und wenn man sozusagen auch das linke NGO-Geflecht, die linken Seilschaften, die linken Vorfeldstrukturen, all das, was sozusagen auch in der Zivilgesellschaft das konservative, das rechte Element bedrängt und zum Teil auch ächtet und bei den radikalen Ausläufern sogar militant bekämpft. Wenn man das alles zurückgedrängt hat, dann kann man auch über die Neutralität diskutieren. Ich glaube aber nicht, dass das in einer so komplexen Gesellschaft, in einer so vielfältigen Gesellschaft im Wortsinne, dass das möglich ist. Weil da, wo Menschen handeln, werden Meinungen automatisch auch einfließen und auch ein Richter unterliegt ja Meinungseinflüssen. Also das fängt ja schon bei der Wahl seiner Tageszeitung an. So, ich will jetzt weder die Süddeutsche noch die FAZ oder die Berliner Zeitung oder was auch immer verherrlichen oder kritisieren, darum geht es gar nicht. Aber natürlich auch dort sind ja Standpunkte, die zirkulieren. Ne? Wenn jemand die Welt liest und liest immer die Poschardt-Kolumne, natürlich färbt auch Thema Gramsci, Thema Hegemonie, da färbt auch was ab. Und gerade dort färbt eben oft was ab, wo es eben nicht klar deutlich draufsteht. Lange Rede, kurzer Sinn, nicht Georg Restle macht die Meinungen, sondern eher Leute, die noch etwas gemäßigter links sind als er. Weil diese Vorschlaghammer-Methode, die ist gar nicht so effektiv. Und das beschreibt Gramsci auch, und das versuche ich auch im Buch darzulegen. Die gefährlichste oder die erfolgreichste, je nach Blickwinkel, die erfolgreichste Art und Weise, Meinungen zu setzen, Meinungen zu machen, Meinungen durchzusetzen, das ist eher dort oder das passiert eher dort, wo es nicht offensichtlich ist, wo es einfließt, beiläufig, en passant. Weswegen auch diese verschiedenen zivilgesellschaftlichen Initiativen so wichtig sind. Na, wenn jemand bei der, keine Ahnung, in einer Gewerkschaft ist und eigentlich dort ist, aus einem guten Grund, weil er sagt, ich möchte mich eben bei der IG Metall organisieren, weil wir eben für, ja, keine Ahnung, 36 Stunden oder 38 Stunden kämpfen, statt wie es ist, wie auch immer. Und dann wird aber dort natürlich auch beschallt mit Anti-Rechtspropaganda. Da kann ich natürlich sagen, ich bin ja nur in der Gewerkschaft neutral, mir geht es ja nur um die Arbeitnehmerinteressen und nicht um Ideologie. Böses Wort. Aber das habe ich nicht selber in der Hand. Die Realität ist ideologisch. Das heißt, und das finde ich auch interessant, man kann sich nicht aussuchen, ob man Neutralität, ob man Ideologiefreiheit etc. leben möchte. Weil dort, wo man selbst auf eine Ideologie verzichtet, da, wo man selber auf einen Standpunkt verzichtet, entsteht ein Vakuum und ein Vakuum wird gefüllt durch andere. Und das ist auch ein Punkt, auch den versuche ich im Buch ein bisschen zu diskutieren, die Orbán-Begeisterung vieler deutscher Konservativer und Rechter. Die Orbán-Begeisterung besteht meistens darin, dass man sagt, von Ungarn lernen, von Orbán lernen. Der macht's richtig. Aber wo wird dann von Orbán gelernt? Orbán hat vermutlich, egal wie man ansonsten zu gewissen Strukturen dort steht, auch Oligarchisierung, auch gewisse Vetternwirtschaftsstrukturen, die sich da breit gemacht haben und festgesetzt haben, das will ich gar nicht bewerten jetzt. Aber Orbán jetzt mal nur als politischer Netzwerker, als politischer Stratege und als politischer Leitwolf, der diese Parteivorfeldstruktur in Ungarn implementiert hat, der 2002 abgewählt worden ist und der dann jahrelang bis 2010 sozusagen seine neue Ära begann, der dann jahrelang Millionen, nicht Forint, sondern Euro, reingesteckt hat in dieses Geflecht, was ich angesprochen habe, in dieses Hegemonialgeflecht. Aus Stiftungen, Denkfabriken, intellektuellen Zeitungen, Tageszeitungen, Fernsehsender, Radiosender, was es da alles gibt. Weil er auch begriffen hat, es hilft ihm nicht alleine zu regieren, wenn die medialen, kulturellen, gesellschaftlichen Instrumente in der Hand der Gegner liegt. So, also, und das ist die Frage von Orbán lernen. Wo lernt denn dann aber eben Teile zumindest der AfD, wo lernen die dann von Orbán? Wenn sie sagen, ja, nee, diese Vorfeldgeschichte, naja, wir müssen uns wir müssen uns nur auf das eine konzentrieren. Ne? Und wie gesagt, ein Politiker muss natürlich nicht irgendwie aktivistisch sein. Jeder hat seine eigene Aufgabe in diesem Arbeitskonstrukt, in diesem Mosaik. Aber jeder muss eben auch respektieren, dass es andere Steine in diesem Mosaik gibt, die eben anders orientiert sind, die andere Wege gehen, die andere Mittel einsetzen, die andere, also immer gewaltfrei logischerweise, aber die eben andere Schwerpunktlegungen setzen, als den nur parlamentarischen Weg zu gehen. Und das ist im Grunde eine Quintessenz ja, jeglicher Hegemoniefragen. Ja, ich sehe, ich habe mich von meinem Manuskript etwas entfernt. Wie lange habe ich denn noch, Herr Wild?
Wir haben
3, 4 Minuten?
Zehn nach angefangen. Also
Na, dann mache ich noch 3, 4 Minuten,
ja.
Wenn es recht ist.
Ich bin auf 10 Minuten.
Ja, die Meinungen gehen da eben auseinander und ich will ja auch bei der Wärme hier niemanden langweilen dann. Wir können ja in der Diskussion vielleicht ein bisschen interaktiver. Ja, ich will noch einen Punkt ansprechen bezüglich bezüglich der Hegemonie in Ostdeutschland. So, weil wir Sachsen-Anhalt bald die Wahl haben. Wir haben auch Mecklenburg-Vorpommern 26 die Wahl. Und es gibt Journalisten, sowohl in der Mitte, FAZ, als auch links außen konkret, die übereinstimmend von der These ausgehen oder von dem Standpunkt ausgehen, die AfD habe bereits die Hegemonie im Osten. So, klingt erstmal noch eine gute Nachricht, sehe ich aber nicht so. Die AfD hat auch im Osten, der Osten ist natürlich in sich jetzt auch kein homogener Block, ist ein Unterschied, ob man in Leipzig ist oder in Stendal, aber ich mache es jetzt mal vereinfacht. Auch im Osten hat die AfD noch keine Hegemonie, nur weil sie irgendwo bei 40% steht. Noch immer werden auch im Osten in Vereinen der Zivilgesellschaft, der Sport, der Kirche, was auch immer, noch immer werden dort keine AfDler reingelassen oder zumindest kommen nicht in die Vorstände durch. Noch immer kann sich ein kleiner, selbstständiger Unternehmer mit 5 bis 10 Angestellten in kleinen 20.000 Einwohnerstädten es nicht zwingend leisten, zur AfD zu bekennen oder zu kandidieren, was ja nicht schlecht wäre, gerade auf der lokalen, regionalen Ebene, wenn man da viele kleine Selbstständige und Unternehmer hat. Das passiert aber auch nicht in der flächendeckenden Form, weil natürlich immer noch viele Angst haben vor der linksliberalen Hegemonie, die nennen es dann halt anders, aber die ist immer noch real. Das heißt, auch hier sieht man den Hegemoniefehler, den Kategorienfehler. Die Journalisten, in dem Beispiel im Buch zitiere ich einen von der FAZ und eben einen von Konkret, von diesem Antifa-Magazin, die gehen davon aus, genauso wie lustigerweise viele AfD-Funktionäre, dass das Wahlergebnis alleine die Hegemonie ausmacht. Aber das ist es nicht. Ich kenne einen Fall von einem AfD-Politiker in Sachsen, der hat in seiner Stadt über 40% erzielt. So, nach einer verkürzten Hegemonielogik. Der abstandstärkste Kraft, irgendwann dahinter kommt die CDU mit 22 oder so. Ja, das Kind konnte trotzdem nicht in die Privatschule gehen, weil halt das Lehrerkollegium oder zumindest die Verantwortlichen die Befürchtung hatten, dass sowas eben polarisiert. Sprich, so ein AfD-Papa, der sein Kind dahin bringt, oder seine Kinder perspektivisch, das ist vielleicht nicht optimal für die Stimmung in der Schule. Banales Beispiel, aber auch eine Hegemoniefrage. Was ist sagbar, was ist machbar, was ist tragbar? So. Was ist machbar, kommt sogar erst dahinter. Also erstmal, was ist sagbar, was ist tragbar. Und auch in Gegenden, wo die AfD tolle Wahlerfolge einfährt, ist es eben noch nicht tragbar, dass dann ein 8-jähriger Steppke in die Schule geht. Klar, könnt ihr jetzt in die Batterie antworten, eine Privatschule hat natürlich das Recht, privat selbst zu entscheiden, wo man hingeht und nicht, aber ich bin ja nicht so libertär, von daher ist mir das egal. Der Punkt ist der, noch immer ist es also so, dass auch in Sachsen, auch in Thüringen, auch in Brandenburg, es nicht selbstverständlich ist, dass eben der Nachbar vielleicht bei der AfD ist. Der Kandidat für den Kirchenbeirat oder was auch immer, Gemeindebeirat bei der AfD ist. Und das ist auch ein Prozess, der eben nicht an einem Wahltag machbar ist. So nach dem Motto, ach, jetzt hat man 43, jetzt ist das so. Nee, weil ja diese Beharrungskräfte der Ächtung gegen rechts, die Beharrungskräfte in diesen Institutionen, die ja über Jahrzehnte geprägt worden sind von linken Köpfen, von linksliberalen Köpfen oder von Mitteköpfen. Und oft macht ja auch die CDU bei der Ausgrenzung mit. Also kann ich jetzt sogar bis Mitte rechts gehen, in Anführungszeichen, in fetten Anführungszeichen. Das heißt also, diese Beharrungskräfte sind so stark, die sind nicht weg, nur weil die AfD dann irgendwann die Brandmauer schleift und 41% hat. Auch hier, Generationenfrage ein bisschen, bei der Jugend ändert sich das, glaube ich. Also die vor allem im Osten, also ich glaube im Osten beginnt es und der Westen zieht irgendwann nach oder zieht teilweise nach, aber wir sehen schon eine krasse Kluft. In NRW jetzt, bei den Kommunalwahlen Anfang des Jahres, da war die AfD halt extrem schlecht. Ne? Da stand die, glaube ich, bei Jungwählern bei knapp 10% oder so. Also nochmal unter dem Schnitt. Das ist natürlich keine verlockende Nachricht. Liegt natürlich auch an der Migration, aber nicht nur. In Ostdeutschland ist das natürlich eine bessere Nachricht. Da ist die AfD in allen Alterskategorien unter 30 stärkste Kraft. So. Wobei auch da die Linke sich wieder erhebt und wieder zweistellig wird, weil natürlich der Erfolg der einen dann auch die Wut der anderen und dann schaukelt man sich hoch etc. Das kennt man. Aber ich will damit sagen, vieles von dem, was sich in der Hegemoniefrage tut, wird sich auch in einer Art Generationenabfolge manifestieren. Die jungen Rechten, die nachrücken, die jungen Konservativen, die nachrücken, sind, was ich vorhin ausführlich angesprochen habe, eben nicht zwingend politisiert worden in der CDU, FDP oder SPD, bringen auch dementsprechend nicht die Verhaltensmethoden von dort mit oder die Denkweisen oder den Habitus oder die politische Strategie von dort. Sie sind weniger befleckt von diesen alten Medien. Also das kann man ja ganz banal nachweisen anhand der vorliegenden empirischen Zahlen. Konsumverhalten, wer nutzt welches Medium? Die jungen Generationen, alle unter 35, nutzen eben überwiegend soziale Medien, auch zur Informationsgewinnung. Und das ist eben auch die positive Leistung dann, von News über Tichy bis zu konkreten rechten Medien, wie Freilichtmagazin und anderen, Sezession, was auch immer. Das heißt also, diese klassische linksliberale Medienhegemonie, die über Zeitungen, über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, oft auch noch über die Lokalpresse erfolgt und gefestigt wurde und sich immer reproduziert hat, also wiederhergestellt hat und dadurch abgesichert hat, die spielt eigentlich für junge Generationen keine große Rolle mehr. Und das ist natürlich die große, große Chance. Jetzt kann man natürlich Wasser in den Wein kippen und sagen, aber junge Leute sind viel weniger in Deutschland. Das mag sein, aber die Jugend ist nun mal, das ist trivial, aber wahr, die Jugend ist die Zukunft. Und wenn man dort sozusagen jetzt, und da schließt sich der Kreis zum Generations-Deutschlands-Treffen letzte Woche, oder das heißt letzte Woche, vorgestern, da ist schon was möglich. Und ich bin selten optimistisch, aber ich bin wirklich hoffnungsfroh, dass es gelingen wird, mit einer neuen dynamischen Jugend, die natürlich in gewisser Weise der Parteidisziplin unterworfen ist, die aber nach innen Werte, Wissen und Weltanschauung vermittelt und dann nach außen den Leuten sozusagen zugewandt auftritt, in die Breite wirkt, dort die Jugend abholt, wo die Jugend ist, auch entsprechend mit Themen die Jugend abholt, die sie beschäftigt. Und das muss nicht immer diese legendären Fragen sein, an der sich die AfD sogar entzweit, irgendwie Russland oder USA, oder vielleicht auch mal gar nichts, sondern das sind dann eben andere Fragen. Das sind Fragen, in Berlin vielleicht wohnen. Ja, also die neue Jugend kann sich auch mal damit beschäftigen. Also was bieten wir sozusagen den Leuten an? Haben wir Konzepte? Entwickeln wir Konzepte? Sind da genug kluge Köpfe dabei? Also was ist denn eine konservative rechte Antwort auf die Wohnungskrise? Die einen sagen Remigration, mag sein, aber Remigration wird mit Sicherheit nicht alle Probleme lösen, die liegen doch etwas tiefer. Was ich damit sagen will ist, ich glaube, die Jugend, die jetzt da einen Tatendrang angreift, die hat auch die Aufgabe, eine Partei wie die AfD, die in Teilen vielleicht auch, ja noch nicht oligarchisiert ist, aber die in manchen Teilen natürlich erstarrt, frischen Wind reinzubringen, auch thematisch frischen Wind reinzubringen, damit die Hegemoniekämpfe eben nicht nur von links geführt werden, sondern vor allem eben auch von rechts. Und dafür brauche ich neben einer modernen, forschen Jugendansprache, brauche ich aber natürlich auch Inhalte. So. Ich glaube nicht, dass in Berlin, um jetzt hier im lokalen Beispiel zu bleiben, ich glaube nicht, dass die hier in Scharen zu Linken strömen wegen dieser Mietproblematik, das sind ja alles nicht überzeugte, ideologisch gefestigte linke Kader, sondern die haben ein Gefühl. Die haben ein Gefühl, dass irgendwas da nicht passt, wenn sie aus ihrem klassischen Bezirk irgendwo rausziehen müssen, nach Brandenburg oder in eine Vierer-WG müssen, obwohl sie schon 30 sind. Das ist genauso wie ein Gefühl, wie sich rechte oder rechtsorientierte Jugendliche vielleicht machen, weil sie mit der Migration unzufrieden sind. Das sind erstmal alles Gefühle. Und die Aufgabe einer Jugendorganisation ist letztendlich, über die Gefühle hinauszutreten und die zu politisieren. Also politische Erklärungen zu bieten, warum etwas so ist, erster Schritt. Zweiter Schritt, wie es anders werden kann. Und dritter Schritt, wie fühle ich das mit Leben? Das ist eigentlich der Schritt, der alles überdeterminiert. Wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, wenn ich nicht weiß, wofür ich bin, dann brauche ich auch nicht der Hegemonie entgegenzuziehen. Weil eine Hegemonie um das Selbstwillen, einfach nur um zu sagen, haha, wir haben die Linken besiegt, das ist halt extrem kurzfristig gedacht und das wird auch nicht nachhaltig sein. Die grüne Hegemonie, die dauert ja auch zum Beispiel noch an, obwohl die Grünen gar nicht mehr regieren. Also grüne Begriffe zirkulieren immer noch in der Gesellschaft, der grüne Alltagsverstand ist immer noch in Großstädten da, obwohl die Ampel längst passé ist. Und das ist eben auch, nach meinem Dafürhalten, und das versuche ich auch im Buch darzulegen, das ist eben auch die Alternative zum absoluten Mehrheitstraum, der vielleicht wirklich auf Bundesebene illusorisch ist. Die Alternative ist eine Arbeitsteilung, eine Professionalisierung, die eben nicht auch zulasten der Inhalte geht, zulasten der Substanz geht und die dann eben auch sprechfähig ist Richtung der normalen Jugend und auch der normalen Bürger, die nicht mehr der Jugend angehören, dass man beginnt, über das Dagegen, über den Populismus, über die Brechstange des Populismus hinauszugehen, Substanz anbietet und dabei eben den schmalen Grat geht bei dem Anschlussfähigwerden an die Mitte der Gesellschaft, also an die Durchschnittsbürger, eben das nicht zu verwechseln mit der Anschlussfähigkeit an die politische Mitte. Weil das sind eben zwei verschiedene Dinge. Die politische Mitte, das ist SPD, CDU, Teile der Grünen, Teile der FDP, aber die Mitte der Gesellschaft, die hat sich von diesen Parteien zum Teil schon entfernt. Da muss man anschlussfähig sein, aber nicht bei den Altparteien. Und auch das, um ein letztes Mal das Buch zu werben einzuschieben, auch das versuche ich im Buch zu diskutieren. Ja, ich bin damit tatsächlich fertig und würde schließen mit einem schönen Zitat des türkischen Romanciers Jakob Kadri, der gesagt hat, der Mensch mag den Tod erleiden, aber desertieren darf er nicht. Und das... Okay, dann lass das. Danke. Ich wollte nur hinterher schieben, dass ich deswegen auch nicht verstehe, dass in Teilen der rechten Presselandschaft jetzt so massiv Skepsis verbreitet wird. also konkret in verschiedenen Artikeln, die jetzt im Nachgang zur Generation Deutschlandgründung publiziert wurden, das Wasser ist noch nicht gefroren, es ist noch vieles möglich und ich glaube, dass jeder in seinem eigenen Nahfeld einiges tun kann, damit es besser wird. Der eine mehr, weil er kann, der andere weniger, weil er vielleicht das in einer Gegend wohnt, wo das noch nicht so möglich ist. Aber im kleinen Rahmen kann, glaube ich, jeder was tun. Und das ist doch eigentlich eine aufbauende Formel im Hegemoniekampf.
Wir tun ja hier in unseren bescheidenen Möglichkeiten genau etwas in diese Richtung. Ich darf mich bei Ihnen bedanken. Ein Schluck Wein zum Entspannen mit den Grüßen der Staatsreparatur.
Vielen Dank.
Bitte schön. Vielen Dank.